Lieben sollst du den Herrn, deinen Gott, mit deiner ganzen Denkart. Vorweg eine Bemerkung zur Grammatik. Der Ausdruck du sollst darf auch wortwörtlich als du wirst verdeutscht werden. Darin sind die meisten Kenner des griechischen Textes einig. Der gelesene Text beschreibt einen Dialog, den man ruhig als Fachgespräch zweier Kenner der Schrift bezeichnen kann. Der ungenannte Schriftgelehrte hatte im Vorfeld die Zurechtweisung der Sadduzäer in Sachen Auferstehung mit angehört und musste mit der Antwort des jungen Rabbis sehr zufrieden gewesen sein. Er nahm die Gelegenheit wahr, die Frage zu stellen, die ihn gewiss seit geraumer Zeit beschäftigte. Er gehörte mit Nikodemus zu den wenigen Studierten, die ein inniges Verhältnis zu den Schriften und ein offenes Herz für das Reich Gottes hatten. Endlich gab es keine Spur von hinterhältiger Absicht. Endlich kam keine tückische Fangformulierung, sondern eine ehrliche Erkundigung. Der Fragesteller verliert sich nicht in Detailproblemen. Er will etwas Wesentliches in Erfahrung bringen, das sich vielleicht als maßgebend erweisen könnte, auch in Einzelfragen. Er sucht nach dem Ersten, nach dem Wichtigsten, dem meistbedeutenden Gebot, nach einem, das nicht mit irdischem Kalkül um irgendein Verbot oder eine mögliche Buße behaftet ist. Er möchte das Gebot hören, das Wesen der Tora, den grundlegenden und lebensbestimmenden Kernsatz der Schriften also. Würde die Frage an uns gestellt, würden wir wahrscheinlich zuerst an die 10 Gebote denken. Aber nicht diese waren die Inspirationsquelle für die Antwort des Herrn. Er zitiert eine andere Stelle, und zwar aus dem Deuteronom, Mose 5, Kapitel 6, Vers 5. Höre Israel, zitiere ich diese Stelle. Jehweh, unser Elohim, Jehweh ist einzig. Und du sollst lieben, Jehweh, deinen Elohim, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Vermögen. Der Lehrer spricht die Worte aus, die seit Jahrhunderten das zentrale Glaubensbekenntnis des Judentums darstellen. Damit wird aus dem Gesetzeswerk des Alten Bundes die Aussage hervorgehoben, die bis heute als Lichtsäule dient für eine ganze Volksgruppe. Lieben sollst du den Herrn, deinen Gott, oder lieben wirst du den Herrn, deinen Gott. Wir dürfen diese lebendigen Worte als Feststellung betrachten, die eine zwar hauchfeine, aber doch spürbare Verheißung vermitteln. Das sterbende Geschöpf wird damit herausgefordert, aber es wird ihm gleichzeitig der gangbare Weg zur Erfüllung zugesprochen. Der Herr Jesus hält aber hier nicht an, er weist auf eine andere Wahrheit hin, die reichlich Widerhall finden wird, sowohl bei den Aposteln der Beschneidung als auch beim Apostel der Unbeschnittenheit. Er spricht die Worte aus dem Levitikus, aus dem 3. Mose Kapitel 19, Vers 18 aus. du sollst lieben deinen Nächsten, wirklich deinen Beigesellten, wie dich selbst. Die Art und Weise, wie der große Lehrer die zwei Gebote in einem Atemzug rezitiert und schließlich beide zusammen haushoch über die anderen hebt, ist richtungsweisend. Wir dürfen hier in die Entstehung eines zeitlosen Grundsatzes hineinblicken, der als Leuchtturm steht zwischen Altem und Neuem. Sein Licht dringt alle Ereignisse durch, vom ersten Schöpfungsakt bis hin zur Vervollständigung der Schöpfung, wenn Gott alles in allem sein wird. Sehen wir uns nun die Rollenverteilung in unserem Text an. Die Hauptrolle fällt dem allein wahren Gott zu, dem Schöpfer und Träger des Alls. Er ist die Energie und Lebensquelle alles Existierenden, der durch die Macht seines Wortes das sichtbare und unsichtbare Universum zusammenhält. Die vielschichtigen Himmel, inmitten derer der Thron des Allmächtigen steht, oder die Erde, der als Schemel seine Füße dient, wie auch seine unzählige Geschöpfe, all diese haben Bestand allein durch seine erhaltende Kraft. Eine weitere überragende Rolle kommt in diesem Zusammenhang der Liebe zu. Die außerordentliche Größe und das geheimnisvolle Wesen der Liebe kommt unter anderem dadurch zum Ausdruck, dass sie zur Entstehung eines Sohnes beigetragen hat. Dieser wird in Kolosser 1,13 als Sohn seiner Liebe, des Vaters Liebe bezeichnet, in dessen Königreich wir aus Gnaden gesetzt sind. Die Schrift enthüllt einen Gott, dessen bedeutende Wesenszug ist, nicht nur Liebe zu sein, sondern einer, der geliebt werden möchte. So dürfen wir auf das dritte Mitglied der Heilsgemeinschaft aufmerksam werden, die unser Ausgangstext vor Augen führt, den Menschen. Die Rolle des Menschen ist nicht unerheblich. Der Herr Jesus stellt eine Synthese der Tora auf, in der der Mensch vor einer doppelten Aufforderung steht. Er ist gefordert, die Liebe in zweifacher Weise in Anspruch zu nehmen. Zuerst soll er zu seinem Schöpfer eine enge und uneingeschränkte Liebesbeziehung aufbauen. Zweitens aber soll er diese Liebe auch in Kontakt zu den beigesellten Mitmenschen ausüben, ausleben. Der Herr Jesus erteilt hiermit eine nach wie vor gewichtige Lehre. Und zwar durch das einfache Zusammenfügen zweier mosaischer Anweisungen, natürlich göttlichen Ursprungs, die er dann als Quintessenz der gesamten mosaischen Gesetzeskonstrukts definiert. Er tut das mit der ihm eigenen Autorität, die einmal mehr allen Widerspruch verstummen lässt. Denn sein Wesen und seine Worte bringen immer Wirklichkeit und Wahrheit zum Ausdruck. Die drei Berichterstatter beschreiben die Begebenheit mit den üblichen kleinen Abweichungen. Matthäus empfindet zwar die Frage des Gelehrten als eine neue Versuchung, weil dieser als Sprecher einer anwesenden Pharisäergruppe auftritt. Die Schilderung von Markus fügt aber die Reaktion des Rabbiners hinzu, Diese stellte nämlich die Antwort des Herrn vollständig zufrieden. Dieses zeigt, dass seine Frage aus dem Herzen kam. Bei Lukas scheint es sich um einen ähnlichen, aber doch anderen Vorfall zu handeln, wobei uns die abschließende Ergänzung an dieser Stelle die schönstmögliche Definition des Nächsten durch das Gleichnis des barmherzigen Samariters beschert. Alle drei Berichte weisen hingegen einen kleinen, aber beachtlichen Unterschied zum mosaischen Text auf, und zwar im Hinblick auf die Art und Weise, wie der Mensch seinen Gott lieben soll. Gemäß dem hebräischen Original, das uns zur Verfügung steht, soll die Liebe aus das ganze Herz, die ganze Seele und das ganze Vermögen umfassen. Die drei Berichte fügen in völligem Einvernehmen eine vierte Komponente hinzu. Und dies wurde zum Titel meines Wortdienstes. Du sollst lieben den Herrn, deinen Gott, mit deiner ganzen Denkart. Die nähere Untersuchung einer Stelle der Heiligen Schrift ist ähnlich einer Tage oder manchmal wochenlangen Entdeckungsreise. Es ist auch diesmal unmöglich, alle Facetten der komplexen Botschaft des Textes wiederzugeben, zumal in diesen drei Sätzen nichts Geringeres entworfen wird als der Kernpunkt des Gesetzes und der Propheten. Wir betrachten daher nur einen Nebensatz, um zu fragen, wie kann und wie wird der Mensch den Herrn, seinen Gott, mit seiner ganzen Denkart lieben? Dazu müssen wir einmal mehr das Phänomen Liebe erörtern. Von Bedeutung ist auch das Verständnis der Denkart, im Griechischen Dianoia. Wenn diese zwei Begriffe biblisch geklärt sind, weicht die Frage der befreienden Erkenntnis, dass ich, der Todgeweihte auf Erden, in meinem erniedrigten Körper den allmächtigen Herrn, meinen Gott, tatsächlich zu lieben vermag, mit meiner ganzen Denkart. Wir gehen nun diesen Weg der Entdeckung auch jener Verheißung zuliebe, dass Gott denen, die ihn lieben, alles zum Guten zusammenwirkt. Liebe ist zwar in allen Sprachen die ausgelaugteste und am meisten strapazierte Vokabel. Sie wird in allen Ecken und dunklen Winkeln des menschlichen Daseins gebraucht oder missbraucht. Wir dürfen uns aber von allen weltlichen Auslegungen abkoppeln und die göttliche Schönheit und Vielfältigkeit der unausschöpflichen Agape bewundern. Allem voran will ich die allgemein bekannte Wahrheit betonen, dass das menschliche Vermögen, Agape auszuüben, eine Gabe, eine Befähigung des einzigen, allmächtigen und sich erbarmenden Liebensbrunnens ist. Es liegt auf der Hand, sich in Sachen Liebe an 1. Korinther 13 anzulehnen. Diese Ode ist tatsächlich einmalig auf der ganzen Welt. Man könnte aber auch eine weitere Perle der Antike, das Hohelied, erwähnen, das in Kapitel 8, Verse 6 und 7 mit fast drastischen Vergleichen, hier werden Feuer, Tod und Scheol erwähnt, die stärksten und strengsten Seiten der Liebe beschreibt. Die gottgehauchte Schrift hat noch zahlreiche Stellen parat. Abschnitte aus Römer 5 oder 1. Johannes Kapitel 4 können etwa als Ausgangspunkt einer Definition der Agape dienen. Aber der eingangs gelesene Text lädt uns ein, die Liebe in diesem Kontext selbst zu entziffern. Und tatsächlich enthüllt diese Passage uns alle Merkmale der Liebe, die unsere Aufgabe, den Herrn, unseren Gott, aber auch unseren Nächsten zu lieben, verständlich machen. Nach dem Wortlaut des Herrn soll diese Liebe entspringen aus dem ganzen Seele, dem ganzen Herzen, dem ganzen Vermögen und der ganzen Denkart. Das Wesen der Liebe, genau wie das Wesen ihrer Quelle, ist uns in ihrer Tiefgründigkeit kaum bekannt. Dies gilt auch für den so oft verwendeten biblischen Begriff Herz. Wir postulieren zwar, dass das Herz im übertragenen Sinne das Zentrum der Persönlichkeit, ein Ort sehr nahe am Geist sei, aber es ist uns gleichzeitig bewusst, dass wir uns hier auf einem Gebiet des Ungreifbaren und Unfassbaren bewegen. Der Bereich des Herzens ist und bleibt zwar die innerste, geheime Sphäre, die Kammer mit verschlossener Tür, die letzte Instanz der menschlichen Wirklichkeit. Es ist allerdings eine Realität. Zur Veranschaulichung erwähne ich nur den Begriff richten. Man wird der Mahnung keineswegs zu richten nur dann gerecht, wenn das Richten nicht nur äußerlich, das heißt durch Wort und Tat, sondern auch innerlich, das heißt auch im Herzen aufhört. Entscheidend ist also immer das, was sich im Herzen tatsächlich abspielt. Auf diesem Gebiet dürfen wir uns aber eine biblisch belegte Tatsache freuen. Die in unseren Herzen ausgegossene Agape, Römer 5,5, durchflutet die Persönlichkeit des Glaubenden und wird zur Triebkraft des Herzens. Und sie kennt nur eins. Sie liebt und kann nicht anders. Dazu erzähle ich kurz eine wahre Begebenheit, obwohl sie den Sachverhalt nur schattenhaft wiedergibt. Man hat in unserer großen Familie kopfschüttelnd zur Kenntnis genommen, dass eine zielstrebige junge Frau sich einen unserer Neffen, etwas scharfzüngig formuliert, geangelt hatte. Bei einem lockeren Zusammensein kam ich mit den Verlobten ins Gespräch und wollte nur für mich dem Gerücht nachgehen. Ich fragte das Mädchen: Sag mir bitte, warum liebst du diesen Jungen? Ich war auf stichhaltige Argumente vorbereitet, weil der Bräutigam wirklich ein sehr braver Junge war und es nicht schwer gewesen wäre, ein paar gute Eigenschaften ohne Zögern aufzuzählen. Aber was passierte? Nachdem sie sich offensichtlich um eine konkrete Antwort bemüht hatte, konnte sie mir letztendlich nur in die Augen schauen und Folgendes sagen: Tut mir leid, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich ihn sehr liebe. Nun, das ist die Liebe des Herzens. Ich weiß es nicht, aber ich liebe. Die Liebe ist auch eine Angelegenheit der Seele. Da der Mensch gemäß dem Schöpfungsbericht eine lebende Seele ist, werden wir es hier mit einer handfesteren Dimension der Liebe zu tun haben. Wir wollen und können nicht verschweigen, dass Liebe auch ein angenehmes Gefühl ist und auch ein willkommenes Gefühl, die gut tut und die menschliche Seelenlandschaft schmücken und bereichern kann. Die Liebe aus der Seele weist konkrete Konturen auf. Sie wünscht sich die Nähe des Geliebten, die Verbundenheit, die Freundschaft, die sich austauschen will. Hier drängt sich das Beispiel der zwei jungen Männer auf, die diese wahre freundschaftliche Liebe der Seele ganz lebendig erfuhren. 1. Samuel 18, Vers 1, ich zitiere: Und es geschah, als David aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids, und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Drittens kann die Liebe das menschliche Vermögen mobilisieren. Wir haben vorher die Tiefen des Herzens erahnen und uns über die Heiterkeit der Seele freuen können. Hier wechseln wir aber zur Ebene der Tatkraft, wo die Frage gestellt wird: Was kann ich für dich tun? Die Liebe ist der größte Geber und sie tut es gern, ohne Berechnung. Zugegeben, die mosaischen Zustände ließen eine gewisse irdische Überlegung noch zu, wie im 5. Mose 10, Verse 12 und 13 geschildert. Ich zitiere: Und nun, Israel, was fordert Jewe, dein Elohim, von dir, als nur Jewe, deinen Elohim, zu fürchten, auf allen seinen Wege zu gehen und ihn zu lieben und Jewe, deinen Elohim, zu dienen mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, indem du die Gebote Jewes und seine Ordnungen, die ich dir heute gebe, hältst, dir zum Guten. Die Liebe zu Jewe ermunterte die Israeliten, seine Wege zu gehen, seine Ordnungen und Gebote aus ganzem Herzen und ganzer Seele zu achten, weil ja das alles ihnen zum Guten war. In der gegenwärtigen Verwaltung der Gnade kommen die erhabensten Eigenschaften der Liebe zum Vorschein und auch ihr immerwährender Charakter, der dem Glauben und der Erwartung übergeordnet ist. Ihr Handeln wird von keiner Berechnung und Überlegung beeinflusst, selbst wenn Gott den ihn Liebenden alles zum Guten zusammenwirkt. Sie will mehr und mehr in die feinfühlige Erkenntnis des Wesentlichen überfließen und so alle Taten und Angelegenheiten des praktischen Lebens begleiten. Philipper 1, Verse 9 und 10. Und wenn der Mensch dazu seinen Körper, seine Energien gern und ständig bereitstellt, dann darf er bezeichnet werden als einer, der aus all seinem Vermögen liebt. Es bleibt noch übrig, die Denkart und ihr Verhältnis zur Liebe zu erörtern. Es ist bemerkenswert, dass unser Herr das Element Denkart im Vergleich zum hebräischen Text zusätzlich aufnimmt. Wenn wir den großen Urheber des Wortes kennen, wissen wir, dass solche Kleinigkeiten keine Zufallprodukte sind, sondern eine Bedeutung haben. So wird im genannten Zusatz Dianoia wörtlich durchdenken, in unserem deutschen Text sechsmal mit Denkart, zweimal mit Einsicht wiedergegeben, ein Begriff ausgesondert, der im hebräischen Wortlaut Herz bereits inbegriffen war. Für den gläubigen Israeliten war das Herz auch der Sitz des Denksinns und der Denkart. Wir dürfen aus der Verwendung dieses Wortes in der Schrift darauf schließen, dass Denkart oder Denksinn die intelligente innere Aktivität ist, die mit anderen Faktoren zusammen den menschlichen Willen und die Entscheidungen, damit also die Lebensart des Einzelnen bestimmt. Dieses vierte Element wurde meiner Auffassung nach als eine Bereicherung zum heiligen Wortschaft hinzugefügt, und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen wird damit der griechischen Philosophie begegnet, die seit Jahrhunderten bereits gediehen hatte und die menschliche Denksysteme für weitere viele Jahrhunderte gewaltig beeinflusste. Es geht nicht darum, dass das Wort Gottes durch Einführung des Begriffs Dianoia der griechischen Philosophie gerecht werden wollte. Vielmehr wollte uns der Geist eine Orientierungshilfe geben, damit wir, die Glaubenden, unsere eigene Denkweise jederzeit richtig einordnen und von fremden, das heißt schädlichen Denkmustern schützen können. Den zweiten Grund der Einführung der Dianoia erahne ich aus einer schriftgemäßen, aber meist verborgen gebliebenen Tatsache. Das Wesen der Liebe weist nämlich eine Eigenschaft auf, die dem Wissen und der Erkenntnis sehr nahe steht und diesen möglicherweise übergeordnet ist. Wir kennen alle den letzten Vers in 1. Korinther 12, wo der Apostel Kapitel 13 folgendermaßen einführt: Ich zeige euch einen dies alles noch überragenden, das heißt über Zungenreden und Prophetien stehenden Weg. Oder die Einladung in Epheser 3,19, die alle Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus zu erkennen. Übersteigend, griechisch hyperbalusan, das ist ein Hauptwort, bedeutet hier wortwörtlich, dass die Liebe des Christus als ein über alle Erkenntnis geworfene, hyperbalusan kommt von hyperbalo, darüber werfen, also über alle Erkenntnis geworfenes oder gesetztes ist diese Liebe. Nun, es ist nicht vertretbar, die alle Erkenntnis übersteigende Liebe so zu interpretieren, als würde sie sich diese wunderbare Liebe unserer Erkenntnis auch nur teilweise entziehen, weil sie ja alle Erkenntnis übersteigt. Ansonsten wäre die Aufforderung, sie zu erkennen, nicht ernst gemeint. In diesem Zusammenhang definiert sich die Liebe als ein der Erkenntnis übergesetztes, eine Steigerung der Erkenntnis oder modern ausgedrückt eine Supererkenntnis. So versteht man vielleicht besser, wie die in der Agape Wandelnden eines alles Überragenden weggehen oder wie die Liebe, wie bereits zitiert, in eine feinfühlige Erkenntnis des Wesentlichen überfließen kann. Durch Liebe, jetzt sehr aufpassen, durch Liebe darf die menschliche Denkweise auf eine höhere Wissensebene wechseln. Denn Liebe ist unter anderem ein geistlich gesteigerter, in der Dimension Gottes forschender Pfad der Erkenntnis. Ja, Liebe ist Gefühl, Liebe ist Kraft, Liebe ist Bereitschaft zum Selbstleugnung oder zum Dienen. Aber sie ist gleichzeitig die höchste Stufe der Erkenntnis. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Feststellung, du wirst den Herrn, deinen Gott, mit deiner ganzen Denkart lieben, Schönheit und Gewicht. Die Denkart wird seit eh und je gesellschaftlich, das heißt von der jeweiligen Kultur geformt. Die Prägung wird durch jede gewonnene, richtige oder falsche Erkenntnis verstärkt. Ich werde mich hier nun auf die Gegenwart beziehen. Die meisten unter uns kennen den krassen Unterschied und die unüberwindbare Kluft zwischen der Sichtweise der aktuellen Lehrbücher und der Heiligen Schrift. Ich habe persönlich lange gehofft, dass die wissenschaftlichen Forschungsergebnisse mit der Zeit Annäherung bringen werden. Diese Idee kann aber nur als naives Wunschdenken genannt werden. Die Realität ist dagegen, wichtige Bereiche, gekennzeichnet von Stichworten wie Kosmogenese, also Erschaffung, Entstehung des Lebens, Evolution der Spezies, Wandel der Moral und so weiter, können beim besten Willen nicht mehr als neutral, sondern als gottlos, und das bedeutet von Gott völlig losgelöst, betrachtet werden. Diese Drift weg von allem Biblischen ist meiner Beobachtung nach unumkehrbar. Und der viele technische Schnickschnack der sogenannten rasanten Entwicklung darf uns nicht darüber hinwegtäuschen. Wir sind eher Zeitzeuge des rasanten Schwunds des echten Glaubens zugunsten eines technisch-wissenschaftlichen Aberglaubens. Das Ernstnehmen des Wortes Gottes führt den denkenden Gläubigen zu einem Scheideweg. Den die meisten vermeiden und am liebsten verdrängen möchten. Das habe ich auch getan, lange Zeit. Man muss sich aber für die Glaubwürdigkeit einer Partei entscheiden. Für das All durch Urknall oder Schöpfung. Für das Leben aus der Ursuppe oder der Quelle des Lebens. Für den Menschen als Zufallsprodukt der Evolution oder als Geschöpf einer planenden Intelligenz und so weiter. Ein Kompromiss zwischen den beiden Positionen hat lediglich absonderliche Flickwerke und Missbildungen hervorgebracht, wie Kreationismus oder göttliche Evolution, über die ich jetzt kein Wort verlieren möchte. Nun, unsere Denkart kann sich diesem Kampf nicht entziehen. Für sie gilt das Wort in 1. Thessaloniker 5,21. Prüfet alles und behaltet das Vortreffliche. Heute ist es unvermeidlich, dass die Denkart, geschult auf dem Weg des allgemein anerkannten weltlichen Bildung, mit fremdem Ballast beladen wird. Mit Erkenntnissen also, die die Glaubwürdigkeit Gottes und seines Wortes in Frage stellen. Dieser Zustand führt zu Unsicherheit und Verirrung. Er raubt den Frieden und benebelt die Erwartung. Wir dürfen uns dann fragen, wie kann der Mensch mit einer auch nur teilweise fehlgeleiteten Einsicht sich würdig an Gott wenden, geschweige denn ihn lieben. Wenn aber die Denkart entlastet wird, weil sie jede stolze Höhe gegen die Erkenntnis Gottes einreißt, 2. Korinther 10,4, kann sie aus der Wirklichkeit Gottes schöpfen. Die gereinigte geistliche Einsicht wird jetzt mit ungeahnter Schärfe das Droben suchen können, wo Christus ist. Durch den vorhin beschriebenen Prozess, also durch die bewusste Ablehnung aller destruktiven, gottlosen Thesen des modernen Idols Wissenschaft, wird das letzte Hindernis weggeschafft, damit die Denkart die Liebe des Allmächtigen widerspiegeln kann. Nun frage ich euch, was kann uns aufhalten, den Herrn, unseren Gott zu lieben, aus unserem ganzen Herzen, der ganzen Seele, der ganzen Denkart und dem ganzen Vermögen? Ehrlich gesagt gibt es vieles, das uns den Weg versperren will. Ihr alle kennt die gewaltige Armada des Feindes aus Römer 8. Ihr seid trotzdem mit mir zusammen überzeugt, dass weder Höhe noch Tiefe noch irgendeine andere Schöpfung uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ihm gebührt die Verherrlichung hinein in die Äonen der Äonen. Amen.